Ja, die Margot verteilt gerade ein paar Zettel, da steht der Bibeltext drauf. Und ihr könnt euch auch sonst einfach was unterstreichen oder Notizen machen. Ich finde das immer selber ganz anders, wenn man selber aktiver mit dabei ist und das nicht einfach nur hört von vorne, sondern wenn man auch mit den Augen dabei ist, etwas liest, etwas unterstreicht. Weil viele von euch, oder mir geht es ja auch so, ich habe oft einfach gar keine Bibel dabei, weil es entweder an der Wand ist, also auf dem Beamer. Aber ich finde, ich bin dann einfach, ich merke, ich bin passend. Deswegen einfach eine Einladung mitzuschreiben, auch für die Kleingruppen dann. Das Thema von heute Morgen ist Leben mit Wunden. Und dazu gucken wir uns nachher gleich eine Geschichte aus der Bibel an, aus dem Alten Testament. Mich persönlich hat dieses Thema lange beschäftigt und viel beschäftigt. Und ich würde sagen, es hat eigentlich dazu geführt, dass ich zu einem Durchbruch in meinem Glaubensleben gekommen bin. Hin zu Gott, in eine Tiefe zu ihm, die ich vorher nie hatte. Das hat mit meinen Wunden zu tun. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, ich weiß alles über Gott, ich erzähle vielleicht Leuten was von Gott, ich habe sogar schon Wunder erlebt und trotzdem komme ich nicht in eine Tiefe zu ihm durch. Ich gelange da einfach nicht hin und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und so war das bei mir auch und davon erzähle ich euch ein bisschen später auch. Ich fange an mit einer These, die ich an den Anfang der Predigt stellen möchte. Diese These heißt, dass ich Gott und meine Nächsten nicht dann aus ganzem Herzen lieben kann, wenn ich unverarbeitete Wunden mit mir herumtrage. Ich sag's nochmal. Ich kann Gott und meine Nächsten nicht lieben aus ganzem Herzen, wenn ich unverarbeitete Wunden mit mir herumtrage, in meinem Herzen sind, in meiner Seele sind. Deswegen finde ich das Thema so wichtig. Wunden. Wenn das meine Seele ist oder mein Herz, dann kommt jeder Mensch mit einer Seele auf, schaffen ist. Noch ohne Delle, noch ohne Durchschlag oder Wunde. Und jeder Mensch kommt mit der Frage auf die Welt, wer liebt mich und bei wem habe ich Sicherheit? Jeder Mensch. Und warum ist das so? Warum haben wir diese Fragen tief in uns drin? Weil wir so geschaffen sind, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott heil sind und ganz sind. Weil Gott diese Bedürfnisse stillen kann, nur Gott allein. Wer liebt mich und bei wem habe ich Sicherheit? Jetzt komme ich auf die Welt mit diesen beiden Fragen in meinem Herzen. Ich habe schon einen Hammer dabei. Und manchmal fängt das schon an, bevor wir diese Welt betreten. Da ist dieses Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht willkommen. Das bekommt das Kind unbewusst mit von seiner Mutter. Dann habe ich meine erste Delle. Dann komme ich auf diese Welt und dann kommt noch ein Geschwisterchen dazu. Und plötzlich bin ich gar nicht mehr so wichtig. Ich werde an den Rand gestellt und bekomme eine zweite Delle. Dann geht mein Leben weiter, ich komme in die Schule, Autoritäten, Lehrer, Freunde. Und eigentlich war ich immer die Schnellste im Sport, bis die Gisela kam und die ist schneller gelaufen. Und ich habe mich wieder abgelehnt gefühlt, einfach nur durch so ein banales, die läuft schneller als ich. Ja, und gewählt werden beim Sport. Und du bist die Letzte oder du bist der Letzte. Ganz, ganz schlimmes Gefühl. Und es gibt noch eine Delle in meinem Herzen. Ich fühle mich wieder abgelehnt und ich fühle mich wieder nicht angenommen. Und so geht unser Leben weiter und wir laufen hindurch. Und auch wenn wir erwachsen sind, bekommen wir Ablehnung und bekommen diesen Schmerz zu spüren. Dann heiraten wir auch irgendwann und dann denken wir, ja, jetzt kommt der Richtige oder die Richtige, die endlich diese Sehnsucht stillt. mich wahrhaftig zu lieben, anzunehmen. Und das kennt ihr wahrscheinlich selber, auch der andere kann dieses Bedürfnis nicht stillen. Nicht in der vollen Tiefe. Wenn mich jemand gefragt hätte, Konstanz, hast du Wunden in deinem Leben vor 8 Jahren, hätte ich gesagt, weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich bin eigentlich so ganz behütet aufgewachsen, Mama und Papa immer zusammen, haben sich nicht getrennt, liebevolle Geschwister, liebevolles Elternhaus, ich habe keine Wunden. Das sind dann immer die irgendwie so voll krass irgendwie aufgewachsen sind und vernachlässigt wurden oder abgegeben wurden. Ich habe keine Wunden. Manchmal können diese Wunden aber auch ganz still in unser Leben treten, unbewusst, dass wir das gar nicht merken. Und so war das eher bei mir, dass das nicht massiv durch eine Trennung meiner Eltern, sondern eher still in mein Leben getreten ist. Und ich weiß manchmal, wer die eigentlich gekommen ist. Meine Lebenswunde war, dass ich ganz tiefe Angst hatte, dass mein Leben irgendwann zerbricht, nicht mehr erfolgreich sein kann. Dass irgendwelche Umstände kommen, Krankheit oder Erfolgslosigkeit, dass ich am Ende alleine da bin und keiner mehr sich um mich kümmert. Das war eine ganz tiefe Angst. Und diese Angst ist in einer Situation manchmal hochgekommen, wenn mein Leben sich geändert hat. Also das Studium war zu Ende, ein neuer Lebensabschnitt hat sich angezeichnet und ich habe diese Angst dann zu spüren bekommen, ganz massiv. Und dann habe ich mir eigene Strategien zurechtgelegt, wie ich diese Wunde nicht mehr spüren muss. Und diese Strategie war Kontrolle und eigene Stärke. Und das machen wir alle. Wir alle haben irgendwelche Strategien, um diesen Schmerz nicht mehr oder diese Angst nicht mehr spüren zu müssen. Bei mir war es eben Kontrolle und das Vertrauen auf die eigene, erstmal auch Gott, gar nicht. Und dabei passiert es, dass wir eine Mauer um unser Herz bauen, weil wir Angst haben, diese Wunde, diesen Schmerz zu spüren. Ja, dann tritt Gott in unser Leben, er ist in mein Leben getreten und ich habe aber diesen Mechanismus weiter fortgesetzt, dass ich ihn eigentlich, ich habe zwar gesagt, ich kenne ihn und der ist mir auch wichtig, aber ich habe eigentlich mein Leben selber in der Hand gehabt. Wir schauen uns heute eine Geschichte an von einem jungen Mann, der hieß Jephtha. Und der Jephtha war ein Richter zur Zeit des Alten Testamentes. Ich sage mal ganz kurz, was war das Buch der Richter, was haben die da gemacht? Das war so, dass Mose war, das Volk Israel hatte noch nicht dieses verheißene Land, wo sie eigentlich hin sollten. Also das war so eine Zwischenzeit, ungefähr 300 Jahre. Und die hatten auch noch keinen König, der sie geführt hat, so wie die anderen Völker. Und in dieser Zeit lebte dieses Volk wie so Nomaden in diesem Land, was jetzt heute Israel oder Vorderer Orient ist. Und Gott hat dieses Volk führen wollen durch diese Richter. Das waren dann bestimmte Personen, die Gott auserwählt hat, die den Heiligen Geist bekommen haben und die haben das Volk geführt. Kennt ihr eine bekannte Persönlichkeit, die ein Richter war? Fällt euch jemand ein? Deborah? Genau. Simson. Auch ein Richter. Noch ein bekannter? Gideon. Haben wir schon, genau, Simson. Ja, das waren bekannte Persönlichkeiten. Es gab noch einige weniger bekannte, wie zum Beispiel dieser Jephtha. Und den schauen wir uns heute Morgen an. Mal einer noch den Zettel geben? Danke. Lesen wir mal die ersten 3 Verse aus Richter 11. Jephtha aus Gilead war ein großer Krieger. Er war der Sohn einer Prostituierten. Sein Vater war Gilead. Auch Gileads Frau gebar ihm Söhne und als diese erwachsen war, jagten sie Jephtha fort. Du wirst nichts vom Erbe unseres Vaters bekommen, sagten sie, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Jephtha floh vor seinen Brüdern und ließ sich im Land Tof nieder. Eine Gruppe zwielichtiger Männer schloss Jephtha an und zog mit ihm umher. Ja, was erfahren wir hier aus diesen drei Versen ganz am Anfang? Jephtha war ein Sohn von einer Prostituierten. Und das war damals noch nicht mehr ganz, also heute ist es nicht mehr ganz so krass, wenn man unehelich als Kind auf die Welt kommt, aber damals war das noch mal ein Stück heftiger. Was denkt ihr denn, wie hat er sich gefühlt so als Sohn, als unehelicher Sohn? Abgelehnt. Verstoßen, ja. Minderwertig, ja. Genau. Kennt ihr den Ausspruch Kind und Kegel? Ich komme mit Kind und Kegel. Ich habe immer gedacht, ich bringe meine Kinder mit und die Picknickdecke. Aber stimmt nicht. Der Kegel war immer das uneheliche Kind. Ja. Genau. Also er war auch noch mit durfte oder musste. Und so hat er sich auch gefühlt. Vielleicht wurde er auf dem Pausenhof tatsächlich als Hurensohn beschimpft. Vielleicht war er derjenige, der zuletzt gewählt wurde beim Sport. Und ich glaube, er würde verstehen, was es heißt, gemobbt zu werden. Und seine Seele hatte nicht nur eine Delle, sondern wahrscheinlich ein tiefes Loch. Als er dann erwachsen geworden ist, lesen wir in Vers 2, da ging es dann um das Erbe. Was haben die denn gesagt zu ihm? Du kriegst nichts davon. Du bist unehelich. Und dann bekommt er wieder Ablehnung zu spüren. Er musste raus aus seiner Heimat. Er ist rausgefallen aus der Rentenversicherung. Er ist rausgefallen aus seiner Sicherheit. Familie war immer Sicherheit. Und er wurde verstoßen. Ja, und in Vers 3 lesen wir dann, wie er damit umgegangen ist. Eine Gruppe zwielichtiger Männer schloss sich Jephtha an und zog mit ihm umher. Eine andere Übersetzung schreibt, scharte Männer um sich, die nichts zu verlieren hatten. Menschen, die eine Wunde in sich tragen, tun sich gerne zusammen mit Menschen, die auch verwundet sind. Und dann gibt es manchmal ja auch so fromme Kreise, wo man sich da ganz schön in Selbstmitleid baden kann und darüber austauscht, wie der schon wieder und wie der mich und der hat mich und überhaupt. Und kennt ihr das, dass das auch ganz schön gut tun kann, wenn man sich so darüber ereifert, wie man doch verletzt wurde und wie einem Unrecht widerfahren ist? Mir ging das neulich so, als ich ein Buch aufgeschlagen habe und da war ein Namenszettel drin, da stand einfach nur Heidi drauf. Dann habe ich den Namen gelesen und da habe ich gemerkt, so ein richtiger Schmerz in meinem Herzen. Die Heidi hat in meinem Leben mir eine Wunde zugefügt und ich habe diesen Namen gelesen und sofort kamen mir alle Dinge, die diese Heidi falsch gemacht hat. Und dann habe ich innerlich so dieses mit Selbstmitleid, ja, und dann hat die und dann, das ging doch gar nicht. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie mir das auch gut tut, so darin zu bleiben. Aber es hat mich nicht heil gemacht. Wir gehen mal weiter in der Geschichte. Ich komme mal zu meinem ersten Punkt. Den schreibe ich später auf. Die Geschichte geht weiter. Es kommt zu einem Krieg. Der Stamm Gilead musste Krieg führen. Und dann kommen Leute aus seinem Stamm, die ihn verstoßen haben und sagen, hey, Jephtha, hör mal zu, wir brauchen einen Chef, wir brauchen einen Anführer. Und dann haben sie ihn gefragt, ob du nicht dieser Anführer sein könnte. Und sie haben ihm versprochen, wenn er dann diesen Krieg gewinnt, dann würde er auch Chef bleiben. Jetzt lesen wir mal die Verse ab Vers 7. Doch Jephtha entgegnete ihnen, habt ihr mich nicht gehasst und seid dem Haus meines Vaters und habt ihr mich nicht gehasst und aus dem Haus meines Vaters vertrieben? Warum wendet ihr euch jetzt an mich, wo ihr in Not seid? Wir wenden uns an dich, weil wir wollen, dass du mit uns in den Kampf gegen die Ammoniter ziehst, antworteten die Ältesten von Gilead. Du sollst der Herrscher über das ganze Volk von Gilead werden. Also seine Antwort war: Habt ihr mich nicht gehasst? Was klingt denn da wieder in seiner Antwort? Wie klingt denn die? Verbitterung. Was noch?
Nachtragen.
Nachtragen, Schmerz. Anklage, ja. Sarkastisch vielleicht, emotional. Also er hat aus seiner Wunde heraus reagiert. Ich versuche mal eine Brücke zu schlagen zu uns. Erinnere dich mal an eine Situation, wo du zuletzt emotional reagiert hast. Ich stand in der Küche, habe abgewaschen und habe mit meinen Kindern so hier und da einen Satz. Und dann kam mein Mann zu mir und meinte: So wie du mit Jonathan umgehst, deinem ältesten Sohn, wenn du weiter so mit ihm sprichst, wirst du ihn verlieren. Wirst du die Beziehung zu ihm verlieren. Boah, bin ich hochgegangen. Das lasse ich mir noch nicht sagen. Und dann bleibe ich natürlich dabei, dass ich recht habe und dass ich das richtig mache. Da bin ich wieder dann bei meiner Kontrolle und bei meinem Selbstschutz, weil ich Angst habe, die Wunde zu spüren. Oder du sagst deinem Mann: Ich wünsche mir, dass du dir mehr Zeit nimmst für deine Kinder. Boah, kann man da emotional werden. Ich mach doch schon und überhaupt und du. Und dann gibt man dem einen das Wort hin und verwundet sich. Kennt ihr wahrscheinlich. Gibt es auch in der Gemeinde ganz häufig. Ich wurde nicht angefragt für die neue Arbeitsgruppe. Wieder ein Schmerz. Und dann ist immer eine andere Schuld. Stift. Den ersten Punkt habe ich mal genannt: Macht als Genugtuung für eine verwundete Seele. Macht als Genugtuung. Macht, da kann man vielleicht auch einsetzen: Aktionismus, ich muss was tun. Ich darf mich nicht schwach fühlen, ich darf mich nicht verwundbar fühlen. Und Genugtuung, unsere Seele strebt immer nach Heilung, um heil zu werden. Und wenn sie das nicht ist, braucht sie immer einen Ausgleich. Braucht man einen Ausgleich, immer was kompensieren. Und oft haben wir dann verwundete Menschen, die in der Gemeinde Leitung übernehmen und die verwundet sind. Und das ist eine ganz explosive Mischung. Also auch frommes Engagement, ich muss hier jetzt was anpacken, kann aus einer falschen Motivation aus meiner Wunde herauskommen. Und deswegen habe ich gesagt, wir können Gott nicht lieben, wenn wir diese Wunde nicht bearbeitet haben, weil wir oft nicht merken, dass ein frommer Aktionismus aus einer Wunde heraus entsteht. Und wir sagen ja, wir tun es doch aus Nächstenliebe. Nein, tun wir gar nicht. Die Geschichte geht weiter. Jephtha bekommt den Geist Gottes. Wir sind jetzt bei Richter 11, 29. Der Geist Gottes gibt ihm die richtige Strategie für den Kampf, die richtige Anleitung, wie muss er seine Truppen bewegen, und er siegt. Und dann passiert etwas Tragisches, was wieder aus seiner Wunde herauskommt. Das lesen wir gleich. Wenn du mir diesen Sieg schenkst, werde ich das allererste, was mir zu Hause durch die Tür kommt, dir opfern. Krass, oder? Hat Gott es irgendwie gesagt? Ist gut, wenn ihr sowas macht? Nein. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha, er zog durch das Land Gilead und Manasse und nach Mizpa an Gilead und zog von Mizpa aus gegen die Ammoniter. Jephtha legte dem Herrn ein Gelübde ab. Er versprach: Wenn du mir den Sieg über die Ammoniter schenkst, will ich dem Herrn das Erste geben, das mir durch die Tür meines Hauses entgegenkommt. Ich kürze es mal hier ab. Ich komme zu meinem zweiten Punkt: Zerstören, was man liebt. Zerstören, was man liebt. Wenn ihr länger weg seid auf Arbeitsreise, Also die Väter vor allem, und ihr kommt wieder. Wer springt euch zuerst entgegen? Der Hund. Meistens sind es die Kinder. Und so war das auch tatsächlich. Er gewinnt den Krieg, er kommt nach Hause und es läuft ihm seine Tochter entgegen. So, und jetzt ist er an dieses Gelübde gebunden. Und er opfert tatsächlich seine Tochter. Krass, oder? Zerstören, was man liebt. Also wir kämpfen heute nicht und wir ziehen auch nicht mehr in Krieg, aber wir können zerstören, was man liebt, aus einer Wunde heraus. Das ist dann, wenn wir wieder in so einen Aktionismus kommen und keine Zeit mehr haben für unsere Familien, Ehen, alles opfern wollen und Gott etwas beweisen. Guck mal her, wie toll ich bin, was ich für ein geistlicher Superheld bin. Der Heilige Geist hat dem Jephter die Vollmacht gegeben, zu siegen, aber er hat nicht sein Herz verändern können. Und so ist es oft auch bei uns. Die Geschichte geht weiter. Wir sind jetzt bei Richter 12. Es geht so weiter, dass ein anderer Stamm, auch ein israelitischer Stamm, sich an Jephter wendet und sagt: Hör mal zu, wieso hast du uns eigentlich nicht mitgenommen in diesen Krieg gegen diese Feinde? Hier steht in Vers 4, ihr seid doch nichts weiter als Flüchtlinge aus Ephraim, antwortet der Jephter, den Ältesten von diesem Stamm. Schließlich liegt Gilead mitten in Ephraim und mitten in Manasse. Da sammelte Jephter alle seine Leute, griff die Männer von Ephraim an und besiegte sie. Ihr seid doch nichts weiter als Flüchtlinge. Ich habe das nur kurz hier abgedruckt, aber was rauskommt, dass er mit Spott und Kritik nicht umgehen konnte, also muss ich vielleicht ein bisschen erklären, die Ephraimiter haben gesagt, nimm uns, warum hast du uns nicht mitgenommen? Und er wird kritisiert von diesen Menschen und er reagiert mit Spott und Hohn. Ihr seid doch nur Flüchtlinge, ihr seid doch nur ein Anhängsel. Und ein Muster von Menschen, die verwundet sind, ist, dass sie nicht mit Kritik umgehen können, auch wenn es gute Kritik ist. Menschen, die verwundet sind, ziehen sich zurück aus Beziehungen, wechseln eine Gemeinde oder beenden Freundschaften. Das kann auch unbewusst einfach passieren. Man geht sich einfach aus dem Weg. Es ist nicht geklärt. Der hat mich kritisiert. Dem gehe ich aus dem Weg, da beende ich eine Freundschaft. Das kann auch schleichend sein. Danach sage ich nicht so, ich beende jetzt hier die Freundschaft mit dir, ich melde mich einfach nicht mehr. Der letzte Punkt, zerstören, wer mich in Frage stellt. Zerstören, wer mich in Frage stellt. Es gibt drei Wege, mit Wunden umzugehen. Ein Weg ist, du bist ein verwundeter Verwunder. Deine Freunde, deine Kinder, dein Ehepartner, Menschen in der Gemeinde. Ein Anzeichen dafür kann sein, wenn du dich fragst, bin ich das? Du hast kaum tiefe Freundschaften, Menschen ziehen sich zurück von dir. Du hast viele Konflikte. Und du gibst immer die Schuld dem anderen. Der verwundete Verwunder, das war Jephter. Dann gibt es noch einen zweiten Weg, der verwundete Vermeider. Das sind die, die eher still sind, die sich zurückziehen, die niemanden verletzen wollen, die keinen im Schmerz zufügen wollen, die auch mal, also sind auch sehr hilfsbereite Menschen, die können schlecht Nein sagen, sind immer hilfsbereit und können trotzdem eine tiefe Wunde in sich tragen. Und so hat man dann in der Ehebeziehung oder in der Freundschaftsbeziehung eher ein stilles Nebeneinander und kann ganz schnell abrutschen in Bitterkeit und Resignation. Und die Wunde ist immer noch da. Der dritte Weg. Es gibt noch einen dritten Weg, der gut ist. geistlich reife Menschen und Menschen, die Gott an ihre Wunden gelassen haben, gehen diesen Weg. Eigentlich passt ja doch der Satz. Also wir hatten jetzt verwundete Verwunder, verwundete Vermeider. Und der dritte Weg ist der verwundete Heiler. Lasst euch mal nicht von dem Wort Heiler so. Heiler ist ja jemand, der so irgendwas ausspricht und dann bist du gesund. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der verwundete Heiler. Jemand, der anderen Menschen Heilung bringt, weil seine Wunde heil geworden ist. Ein Vorbild dafür ist Paulus. Paulus hat seine Wunden zu Gott gebracht. Und er hat ganz schön krasse Sachen erlebt. 2. Korinther lesen, Zurückweisung, Ablehnung, Anschwärzen, Verfolgen. Nicht nur von Juden, von den bösen Römern, von eigenen Mitchristen. Er hat Gemeinden gegründet, die haben gesagt, wir wollen dich nicht, haben ihn wieder rausgeschmissen. Er schreibt an Timotheus, er setzt mir so zu, wie andere mit mir umgehen. Sie tun mir weh. Sie machen mir viel Druck und sie verwunden mich. 2. Timotheus 4,10 steht das. Sie verwunden mich. Und er hatte sogar Todessehnsucht, lesen wir an einer anderen Stelle, dass er gesagt hat, ich halte das nicht mehr aus, wie die mit mir umgehen. Jetzt habt ihr noch den 4. Punkt und den Vers aus 2. Korinther 1, die Verse 3-4 vor euch. Und da sagt er, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise ertröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich selbst ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen Trost und Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Also der 4. Punkt, verwundeter Heiler. Paulus hat Gott an seine Wunde rangelassen und hat erfahren, dass Gott ihn tröstet. Wie hat er das praktisch gemacht? Wahrscheinlich hat er mit Menschen darüber gesprochen, hat gesagt, du, mir geht's damit so. Können wir dafür beten? Aber einfach auch dieses Reden, mir geht's so, hat ihn wahrscheinlich getröstet zu gehen. Ich würde sagen, das habe ich eigentlich auch immer so gemacht, aber es hat trotzdem meine Wunde nicht verändert oder heil gemacht. Und ich erzähle das vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, dass diese Wunde, die ich ja erzählt habe von Anfang, meine Angst vor mein Leben zerbricht und es ist keiner da, der mich liebt, der mein Leben in der Hand hält. Diese Wunde ist erst heil geworden, als er mir alle Strategien, die ich mir jetzt so zurechtgelegt habe, wie Kontrolle und selber stark sein, als er mir die genommen hat. Und erst dann, als ich gesagt habe, ich kann eigentlich nicht mehr selber mir das alles geben, es ist so anstrengend, war ich ganz tief unten, ganz, ganz tief in der Dunkelheit. Als alle Sicherheiten weggebrochen sind, Arbeit, Ehemann, alles weggebrochen. Und ich habe ganz viel mit ihm geredet und er hat gesagt, ich bin der, der dir diese Liebe und diese Sicherheit geben möchte. Und nur er kann es. Und ich nur, ich kann es, hat er gesagt. Und in dem Moment, als ich alles losgelassen habe, bin ich heil geworden. Und das hat meine Gottesbeziehung radikal umgemodelt, erneuert, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, weil ich das zum ersten Mal in meiner Seele tatsächlich gespürt habe, er ist mein Ein und Alles. Und ich brauche nichts anderes. Und nochmal zu den Strategien, die wir alle haben, selber diese Anerkennung und diese Liebe, diese Sicherheit zu bekommen, die habt ihr alle. Und wenn ihr da die weiter bedient, selber mit euren eigenen Mechanismen, kommt, kann Gott da nicht reinkommen und ihr kommt nicht in eine tiefe Gottesbeziehung, die von Freude, Leidenschaft, Liebe geprägt ist. Das sind dann so Texte wie, du bist alles, was ich habe, das berührt mich nicht. Also das kann ich nichts mit anfangen. Und jetzt kann ich was mit anfangen. Und das wünsche ich euch.